Durch allgemeine Information.
Was halten Sie von dem? Was
halte ich von denen? Jede, alles hat, jede Information hat irgendwie, ob das nun Banker heißt, wie es früher war, das ist so eine Generationssache, ist das.
Was sind diese Kerle? Ist das nicht eine Panik-Band?
Ja, moin, hallo an den Endgeräten. Hier ist wieder euer Schlappi am Ohr. Danke für die zahlreichen Einschaltungen bei unserem letzten Platzangst-Podcast. Freut mich, dass er euch so gut gefallen hat. Ja, heute leider nicht im Sterbt alle Podcast-Studio Schlappi. Der muss Ostereier suchen. Dafür habe ich heute den Gierfisch vom Mind the Gap-Fanzine zu Gast. Hallo Gierfisch.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Ja, und für die Leute, die sich jetzt fragen, hä, Mind the Gap, das ist doch ein Fanzine, das ist doch gar keine Band. Normalerweise werden doch hier immer Bands interviewt. Wo bin ich denn da gelandet? Ja, liebe Freunde, ihr habt es sicherlich alle mitbekommen, die Promotion, wie wir Fachleute sagen, war in den letzten Wochen ordentlich am Abgehen und ihr habt es sicherlich mitbekommen und habt euch schon beschwert darüber im Social Media Game, dass euch der Battle Life Tribute Sampler schon untergekommen ist. Wir haben da schon länger drüber geredet und es gab auch schon sehr viele Vorab-Singles, dazu gleich mehr. Ja, nochmal ganz zu Anfangs, ihr könnt uns da gerne eure Meinungen auch mitteilen, aber unterm Strich interessiert uns das eigentlich eher weniger. Also klar könnt ihr kommentieren so, das bringt den Algorithmus wieder nach vorne, aber wenn man jetzt denkt, dass uns interessiert, warum ihr zum Beispiel den Culture-Song jetzt nicht so gelungen findet, ja, interessiert uns eigentlich nicht, weil was soll man ändern? Also es ändert ja nichts. Der Song ist draußen, das Ding wird gepresst. Was sollen wir mit dieser Information anfangen? Also klar, natürlich besser, als dass ihr da irgendwelche Wutbürger-Kommentare drunter ablasst. Aber ja, nicht allzu sauer sein, wenn wir da nicht drauf reagieren oder wenn es uns einfach egal ist. So, lieber Gierfisch, dann erzähl du doch mal, wie du überhaupt als Mind the Gap Mensch überhaupt auf diese Idee gekommen bist, zusammen mit dem sehr guten Stirbt alle Label einen Bud Alive Tribute Sampler zu machen. Das ist auch der erste Tribute Sampler und hoffentlich auch der letzte, der auf diesem Label erscheint. warum gerade diese Band und warum gerade jetzt?
Ja, warum diese Band? Weil natürlich wichtigste Band für mich in den 90ern neben Slime, vielleicht noch irgendwie international neben NoFX so irgendwie prägende Band. Glaube ich, weiß jeder, der irgendwie das Mind the Gap liest und irgendwie verfolgt hat. Und ich wollte irgendwie so ein bisschen was zu dieser Geschichte von Battle Life irgendeine kleine Sache noch dazu beitragen. Der Sampler ist in der Zeit konzipiert worden, als es diese ersten beiden Platten auch nirgendwo erhältlich gab. Weder im Streaming noch auf Vinyl. Und so ein bisschen war die Idee natürlich, die Band nochmal, das ist zwar was Historisches, kann man ja schon fast sagen, weil es aus den 90ern ist, aber die Band gibt's schon lange nicht mehr, aber trotzdem nochmal in die heutige Zeit so ein kleines bisschen zu rücken, bisschen Nostalgie walten zu lassen, aber auch zu gucken, gibt's neben mir noch ein paar andere Leute aus der Musikszene, aus der Punkszene, die damals auch so Gefallen dran gefunden haben oder die einfach davon so geprägt wurden. Gefallen dran gefunden ist noch ein bisschen zu wenig. So.
Jetzt kommt der fertige Sampler ja angeblich Mitte Mai in die Läden. Die Vorbestellungsphase läuft schon lange. Wenn ich mich recht entsinne, hast du daran auch jetzt, wie lange gearbeitet? 4 Jahre, 5 Jahre? Warum hat das denn so lange gedauert? Ich meine, ist doch eigentlich ganz klar, man facht seine 20 Lieblingsbands, ob die was beisteuern wollen, 10 davon sagen ja, dann sucht man nochmal 3 und dann muss man doch eigentlich die Songs nur runterladen bei WeTransfer und dann läuft das doch, oder?
Ja, das wäre ganz schön, wenn das so laufen würde, aber tatsächlich hat das Ding, wie du schon sagst, sehr lange gedauert. Also ich sag mal so, die heiße Phase, wo es dann wirklich auf den Sampler zuging, die ist, selbst die heiße Phase ist noch über 2 Jahre lang. Also es gibt Aufnahmen von 23 auf dem Sampler drauf oder von Ende 22. Das ist natürlich irre lang, aber gut Ding, will Weile haben und deshalb hat es ein bisschen länger gedauert. Jetzt, wie das Ding mit den 13 Songs zusammengestellt ist, bin ich sehr happy, bin ich sehr zufrieden. Das ist eine Bandbreite an Stilen und an Bands und auch an so ein bisschen Background der Bands, an Genres, die eigentlich Spaß macht.
Wie genau bist du denn da rangegangen eigentlich an das gesamte Projekt? Also warst du, wie ich eben beschrieben habe, dass du deine Lieblingsbands aus dem Bereich Deutsch, Pop und Rock gefragt hast? Oder wie geht man daran? Hast du dir für jeden Song irgendwie überlegt, wer da am besten geeignet wäre? Oder hast du dir gar Bandkombinationen überlegt, die du da gerne drauf haben hättest? Also hast du das dir so am Reißbrett entworfen quasi oder kam da viel peu à peu aus dem Bauch raus?
Also ich hatte schon ein grobes Konzept oder vielleicht sogar auch ein recht eng gefasstes Konzept, dass es um die ersten beiden Alben gehen soll, um die blaue und um die rote. Und dass ich bestimmte Songs hatte, die ich unbedingt drauf haben möchte. Also das war nicht so eine ganz offene Abfrage, so ja, willst du mitmachen, such dir irgendwas aus, sondern ich habe in den ersten Anfragen an Bands und an Künstler, was natürlich viele, viele Lieblingsbands eingeschlossen hat und viele von den Lieblingsbands sind eben jetzt auch mit auf dem Sampler drauf und manche konnten aus Termingründen nichts abliefern, haben sich aber total gefreut, dass es dieses Projekt gibt, aber haben keinen Studio-Termin gehabt, um da was Geiles einzuklöppeln. Aber in diesen ersten Anfragen war auch schon eine gewisse Auswahl an Songs vorgegeben, kann man sagen, weil ich habe schon eine Idee gehabt, was da am Ende bei rauskommen soll.
Das klingt ja erstmal spannend auf jeden Fall. Gab es da im Vorfeld irgendwelche Sachen zu klären? Also musstet ihr erstmal nachfragen bei der Band, ob man das überhaupt darf?
Na, wir haben natürlich schon das Umfeld beziehungsweise direkt den Management-Kontakt, wenn man das so nennen kann, und das ist es ja, von Markus Wiebusch, also den Rainer, dazu befragt und den mit in den Loop genommen, soweit, dass wir dieses Projekt machen wollen. Liebe Grüße an Rainer an dieser Stelle. Und der hat uns da soweit grünes Licht gegeben und dann haben wir losgelegt.
Ja, losgelegt und dann kam auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, relativ schnell auch die ersten reinen Digital-Singles. Aber warum hat es dann jetzt auf lange Sicht überhaupt so lange gedauert? Ich meine, Bands spielen in Proberäumen, viele können selber aufnehmen. Das sollte doch eigentlich schneller irgendwie laufen, als dann letzten Endes in den 4 Jahren, bis da der Letzte abgegeben hat, oder?
Ja, da hast du total recht. Und in der Rückschau ist es auch nicht wirklich nachvollziehbar. Es war wirklich eine Aneinanderreihung von, hey, wir brauchen nochmal 2 Wochen länger und hey, wir haben da nochmal eine Idee und da ist jetzt gerade jemand im Urlaub und da könnte man vielleicht sogar den noch mit auf den Song raufnehmen. Und das hat sich so aneinandergereiht und wir sind ja jetzt nicht ein Label, was irgendwie große Budgets irgendwie raushaut für, hey, wir haben da ein Studio, wie es vielleicht in den 80ern mit so legendären Deutschpunk-Samplern gewesen ist, so, wir haben da ein Studio gebucht, da kommt ihr jetzt alle mal hin innerhalb von 4 Tagen und spielt da jeweils 2 Songs ein und fertig, sondern man musste sich an die Bands da so ein bisschen anpassen und manches ist auch wirklich auf dem Weg, auf dieser langen Reise erst noch entstanden und das wollte dann, brauchte dann auch so seine Zeit und das sollte es dann auch haben und ich weiß auch, dass du, lieber Schlappi, da manches Mal mit der Geduld schon sehr weit vorangeschritten am Ende warst oder die sehr sehr auf die Probe gestellt wurde, so. Und du gesagt hast so, oh Mann, ich bin auch froh, wenn das Ding endlich mal raus ist. Und was ist denn, was fehlt denn jetzt noch? Und wie weit sind wir da denn jetzt noch so? Kann ich auch verstehen.
Ja, ich bin ja jemand, der gerne Sachen aktiv, schnell, aber intensiv erledigt hat, damit man sich wieder anderen Sachen zuwenden kann. Deswegen ging mir das stellenweise ein bisschen zu langsam. Vor allen Dingen, weil wir auch schon früh angefangen haben, die digitalen Singles zu veröffentlichen. Ich meine, zwischen der ersten Digital-Single und jetzt dem fertigen Release des Samplers liegen ja auch wirklich, waren es 4 Jahre oder waren es 5 Jahre? 3?
Ich glaube, gut 3 Jahre liegen.
3 Jahre. Ja. Kommt mir irgendwie länger vor. Jetzt ist es ja wirklich so, dass da ja wirklich eine große Bandbreite drauf ist an Bands. Hätte man den Sampler nicht einfach so konzipieren können, dass du einfach einen Aufruf startest bei Facebook und dann hätten sich Manfred und Knut gemeldet mit ihrem Wochenendprojekt und hätten mitgemacht? Wäre das nichts gewesen?
Ja, das wäre wahrscheinlich auch irgendwas gewesen und da wäre auch irgendwas dabei rausgekommen, aber nicht das, was ich wollte. So. Und da war ich dann irgendwie auch so geschmäcklerisch und eigen und habe so gesagt, so, ich frage lieber wirklich 3 meiner Lieblingsbands an oder 4, damit eine davon auch wirklich dann da mit drauf ist. Und bestimmte, also es gibt auch, ich weiß nicht, ob es das noch jetzt gibt, aber so vor ein paar Jahren gab es auch so eine bestimmte Riege von Bands, die bei Sampler-Projekten einfach immer gerne mitgemacht haben. So Benefits oder Tribute oder so. Hey, klar, haben wir da noch einen Song und nimm den mal mit drauf. Und das sind teilweise aber auch wirklich sehr, ja, also nicht sehr spannende, vielleicht manchmal so ein bisschen entbehrliche Bands.
Entbehrliche Bands, ja, davon gibt's einige. Woher hast du dann gewusst, dass du da bei den Bands, die du angefragt hast, auf nicht wunde Ohren, aber auf ja, was ist denn offene. Das Geben, offene Ohren, genau, das Gegenteil von taub, auf offene Ohren stößt? Hast du da im Vorfeld schon was mitbekommen oder weißt du von ein paar der Bands, dass die vorher schon mal für ein Live-Set oder so schon mal was gecovert haben, oder hast du die über die Markus Wibusch Ultra-Fangruppe irgendwie vorher schon ausfindig gemacht?
Ja, ich glaube, das war mein allgemeines Wissen, würde ich mal behaupten, würde ich mal selbstbewusst behaupten, dass ich so ungefähr weiß, welche Riege an Bands entweder mit But Alive zusammen angefangen haben, in der Zeit davon irgendwie geprägt wurden oder in der Folge durchaus sich mal auf But Alive an irgendeiner Ecke bezogen haben. Zum Beispiel gibt es, keine Ahnung, was jetzt auch nicht so das totale Geheimwissen ist, es gibt von Pesco gibt es ein Merch-Pulli, wo sie das But Alive-Logo einfach nachgebaut haben. Da denkt man irgendwie so, okay, vom Sound und wie die Band klingt und was die so machen, so, das ist da irgendwie auch nicht meilenweit weg von But Alive. Anscheinend gibt es eine Verbindung, so.
Das hast du ja gerade schon Pesco erwähnt, die machen aber ja gar nicht mit beim Sampler. Hattest du die angefragt gehabt? Gab es noch andere Bands, die du angefragt hattest und gerne dabei gehabt hättest, aber die, ja, sich nicht groß haben bitten lassen?
Ja, also es gab eine ganze Menge von Bands, die mir, die total begeistert waren von dem Projekt, mir viel Glück gewünscht haben und gesagt haben, wir kriegen es leider zeitlich nicht hin, wir kriegen es leider logistisch nicht hin, oder auch manche so, ja, hey, wichtige Band und für uns echt in den Top 5 unserer Lieblingsbands ever, aber passt nicht zu unserem aktuellen Bandsound oder zu dem, was wir mit der Band machen. Und irgendwo kam auch mal die Stimme so, ja, wir haben das früher total geil gerne gehört und so, aber das ist auch nicht alles gut gealtert. Und das ist eine Meinung, die man auch akzeptieren kann und die es auch geben kann. Bei Pesco war es tatsächlich so, um noch den Einschub reinzuwerfen, die hatte ich auch angefragt. Das ging dann auch aus besagten Gründen irgendwo nicht. Und dann hatten wir die saarländische Band NTA gefragt, die ja ein ganzes Stück jünger sind und auch eigentlich noch nicht so lange aktiv sind.
Als Band jung, nicht von den Bandmitgliedern her, das nochmal deutlich zu sagen an dieser Stelle.
Ja, ich denke nur so in Bandjahren. Okay. So. Ich weiß nicht, was
das Bandjahre sind keine Herrenjahre.
Was das für Opas sind. die haben dann einen Song beigesteuert und am VÖ-Tag haben sie dann noch in ihren Posts reingeschrieben, ja, und vielen Dank an Flo von Pesco fürs Einspielen vom Bass. So, und ich dachte so, hä, okay, das ist ja mal ein geiles, wie sagt man, Osterei. Es ist Oster, es ist gerade auch das Osterwochenende, also es ist mal ein geiles Osterei, da den lieben Flo da noch mit dem Bassspurwerk noch mit reinzuschummeln.
Hätte man das natürlich im Vorfeld gewusst, hätte man dann natürlich viel mehr machen können. Marketingtechnisch danke an dieser Stelle auch fürs Nicht-Bescheid geben.
Ja, ist wirklich, also eine üble Sabotage, wenn man so will. So, ja, eigentlich eine Frechheit.
Finde ich auch sehr schwach, uns das so unterzujubeln. Ja, gibt es denn noch so andere Bands, die du gerne dabei gehabt hättest, die dann aber auch gesagt haben, ja, die Gründe, die du eben schon genannt hattest, die dann auch meinten, klar, kannst du dich mal melden, aber halt nur nicht bei mir? Wir wollen Namen hören, komm,
ja, hau einen raus. Ja, du willst Namen hören, aber ich habe gar keine Lust, diese ganze Bandbreite da irgendwie auszubreiten. Also ich weiß, zum Beispiel, und eine Band, das ist ja auch überhaupt nicht überraschend, weil es da seit den 90er Jahren eine Verbindung gab.
Ketka?
War, genau, But Alive und Ketka, irgendeine Verbindung gibt's da? Nein, ich habe Thorsten, also Nagel von Muff Potter angeschrieben und von ihm kam ja, eben diese Aussage sinngemäß, hey, ist ein geiles Projekt, werde ich auf jeden Fall auch verfolgen und interessiert mich, was ihr da rausbringt und so, aber wir werden da logistisch nichts beisteuern können, weil wir gerade keinen Studiotermin haben etc. Diese Ironie an der Geschichte, dass es eben so lange gedauert hat, dass solche Bands teilweise inzwischen schon irgendwie neue Alben angekündigt haben oder schon wieder aktiv sind, also doch im Studio waren, dieses Was-wäre-wenn-Spiel, ja, da hätten sie ja doch was einspielen können. Da mag ich mich gar nicht so sehr drauf einlassen, weil wenn ich 2023 eine Band frage, dann geht es ja meistens nicht um, wir wollen 2026 mal ein Sampler rausbringen. Insofern ist es müßig.
Zumal man ja auch von mindestens einer der gefragten Bands auch weiß, dass sie auch ein eigenes Studio besitzen und theoretisch da der Schuh mit dem keinen Studiotermin haben hinfällig gewesen wäre. Ich nenne jetzt keine Namen.
Dann nenne auch keine Namen. Ich nenne
Ich sag mal so, die Band ist in einem ehemals sehr hochgepriesenen ehemaligen Bergbaugebiet an. Heim. Wie nennt man das, wenn man da irgendwie wohnt?
Zu Hause?
Zu Hause, genau.
Vielleicht zu Hause.
Ja, es ist nicht das Ruhrgebiet, sagen wir es mal so. Ja, es ist ja ungefähr so, ja, wie viele Songs sind da veröffentlicht bisher? 5, 6 von dem Sampler?
Ich glaube, wir haben 6 Songs jetzt draußen aktuell.
Genau, also noch nicht mal die Hälfte, also ja, fast die Hälfte der Songs veröffentlicht. 13 sind es ja an der Zahl. Genau, die anderen kommen ja dann mit VÖ quasi raus. Gibt es denn Sachen, die jetzt noch nicht gelüftet worden sind, also wo man vielleicht denken würde, oh, damit hätte ich da jetzt aber nicht gerechnet bei dem Projekt. Ja. Gibt's da Überraschungen?
Ja, gibt es. Gut. Da gibt's ein paar Sachen und auch wenn wir jetzt seit 3 Jahren das irgendwie anteasern, dass dieses Album kommen wird, wird die Vinyl-Schallplatte auch noch so ein paar Spirenzien und so ein paar Besonderheiten enthalten. Und die Tracklist ist ja jetzt bekannt. Die kann man ja auf der Seite 3label.de zum Beispiel nachlesen und auch bei Cortex etc., wo die Platte im Vorverkauf ist, oder Plastic Bomb Grand Hotel, da kriegt man ja auch, sieht man auch, wo was alles drauf ist, wer alles drauf ist, aber eben wie die Versionen am Ende geworden sind, da gibt es vielleicht hier und da nochmal so einen kleinen Aha-Effekt.
Also so Take on Me-mäßig.
Genau, also okay. eigentlich wie Morten Harkett oder wie er heißt, das singen würde. So, das
genau.
Meine ich damit.
Ja, einer der Tracks ist ja zum Beispiel die Band The Hawaiians aus, wo sind sie nochmal her, Westerkappeln, mit einem Feature-Gast namens Guido Dunert, der legendären Ibbenbürer, was ist es? Deutsch-Punk ist es ja
Band.
Eigentlich. Ja, sagen wir einfach Band. The Donuts oder die Donuts, keine Ahnung, wie man die, oder nur Donuts, ne?
Ja,
haben ja gar kein Rente vorne dran. Wie kam das denn zustande? Das ist ja auch eine eher ungewöhnliche Kombo, wenn man das mal so ganz nackt auf dem Papier sich anguckt.
Ja, genau. Das ist tatsächlich, ich weiß auch gar nicht mehr, wie es ganz ursprünglich lief, aber ich habe tatsächlich die Hawaiians angefragt, weil ich deren Pop-Punk-Sound sehr gerne mag und ich auch in den Bud Alive-Platten, zum Beispiel in dem zweiten Album, auch wirklich so melodische, ja, Pop-Punk oder Melodic-Hardcore-Punk-Elemente immer raushöre und immer gerne mochte. Und dann kam man ziemlich schnell darauf, dass der Beppo von den Hawaiians auch so eine But Alive-Fan-Vergangenheit hat. Und dann kam er, glaube ich, irgendwie kam es drauf so, ja, der Guido, das ist ja ein, von Donuts, das ist ja ein guter Freund von mir. Und mit dem habe ich ja, also ich gebe es jetzt mal im Zeitraffer irgendwie nach meinem Erinnerungsprotokoll wieder, mit dem habe ich in den 90er Jahren ja sowieso Butter Life gehört und so. Und den würde ich da irgendwie auch mal fragen. Oder vielleicht habe ich gesagt, ja, dann frag den doch mal so ganz auf ganz blöd und auf ganz frech. Und dann haben die tatsächlich zusammen was aufgenommen. Und sowohl, sie kennen sich, glaube ich, schon ganz lange. Und es ist auch in Guidos oder in Donuts eigenen Studio sozusagen entstanden, aber ich glaube, beide zusammen auf einer Aufnahme gab es so noch nicht.
Ja, vielleicht hat der Guido sich auch selber eingeladen, ne? Weil man weiß es ja nicht, dass er da unbedingt mitmachen wollte. Und
das sind ja sowieso die schönsten Sachen, wenn sich dann Leute, ohne dass man da lange bitten muss, weil ich habe es vorhin gesagt, so, wir haben da jetzt keine Budgets irgendwie zu verteilen, außer dass man jemanden sagt, so, ja, da ist ein Mastering, das muss bezahlt werden, bitte gebt mir doch dafür das Geld wieder, aber wenn dann Leute einfach selber von der Idee getrieben sind, so, ja, da möchte ich dran teilnehmen.
Ist doch auch schön, wenn es auch dann nochmal so läuft.
Es ist ja auch so, dass man so eher da rankommt, und das ist am Ende ist es ja ein nischiges, nerdiges Fanprojekt und da geht es nicht darum, irgendwie was groß zu verdienen oder sich einen großen Fame drauf zu schaffen. Man macht da mit, weil man das vom Herzen irgendwie mag oder man lässt es bleiben.
Ja, das sehe ich ähnlich. Eine weitere Kollaboration, die mir so ein bisschen spanisch vorkam, weil ich die Bands jetzt nicht miteinander in einen Topf geworfen hätte, ist das Projekt von der Band Many mit Violent Instinct aus Hamburg und Joghurt ohne Gräten. Wie kommt denn sowas zustande? Weil Joghurt ohne Gräten ist ja eigentlich eine Band, die es auch schon seit 40 Jahren nicht mehr gibt. Und Violent Instinct ist eine Oi-Band und Many ist eigentlich eine eher poppig gehaltene Deutsch-Punk-Band.
Ja, genau.
Also, was soll das denn jetzt?
Ja, genau. Das ist eigentlich auch, was die Künstlerzusammenstellung angeht, ist das eigentlich auch so mein Lieblingstrack oder meine Lieblingskollaboration, weil die ist einfach nur mit ein bisschen hin und her denken und ein bisschen Gedankenspielen quasi in meinem Kopf entstanden und hat sich am Ende dann tatsächlich, wie sagt man, materialisiert. Ich hatte Many, was ja vor allem Samuel ist, der hinter dem Projekt Many steckt und der auch komplett alles gewissermaßen spielen kann, auch selber ganze Alben einspielen kann gewissermaßen. Den hatte ich im Kopf, weil ich einfach seinen, ja, wie du schon sagst, seinen Pop-Punk-Sound oder seinen melodischen, druckvollen Deutsch-Punk-Sound mit manchmal ein bisschen Deutschrock-Note, kann man fast sagen, mag. Den habe ich mal angeschrieben. Ich weiß auch, dass der die Band mag. Und dann hatte ich als nächstes aber noch die Idee, oder parallel die ganze Zeit die Idee, Violent Instinct mit der Sängerin Aga mit auf dem Sampler zu haben. Und dann habe ich da mal versucht, einfach die beiden Sachen miteinander zu verbinden und habe es dann auch so offen gesagt, so hier, Samuel, würdest du da das Instrumental einspielen? Vielleicht noch Backing-Chöre, aber dann mit Aga den Gesang aufteilen und habe die dann miteinander verknüpft und das ging dann los und die haben das zusammen ausbaldowert und dann, wie du schon sagst, Joghurt ohne Gräten, die Band gibt es seit 25 Jahren nicht mehr, kam noch, glaube ich, es war wirklich so, dass Timo, der jetzt bei Kommando Butterfahrt spielt, Timo mich, glaube ich, angeschrieben hat, so sinngemäß so, ihr macht einen Butterlife-Sampler und ich bin nicht mit dabei. Und dann habe ich gesagt so, ja, aber wie wäre es denn, wenn du noch bei dem Song was beisteuerst und Gitarren und ich glaube auch Backing-Chöre, aber vor allem die Gitarrenspuren, Leadgitarren etc. da noch mit einbringst und dann wurde das ein Dreierprojekt.
Ein Trio sozusagen.
Ja, und ich habe dann auch ihm abgenötigt, ja, dann mach das doch aber auch unter, oder ihm vorgeschlagen, dann mach das doch auch unter Joghurt ohne Gräten. Er hatte ja danach noch eine andere Band oder die Band hatte sich umbenannt, aber so dieses Joghurt ohne Gräten, dieser wirklich schlimme, aber gut zu merkende, seltsame Name für eine Deutsch-Punk-Band, der tauchte da wieder auf, obwohl es die Band eben seit 100 Jahren nicht gibt, aber genau deshalb sollte es damit rauf und Joghurt ohne Gräten haben auch mal zu der Zeit mit BA Records Kontakt aufgenommen, damals in den 90ern.
Und warum?
Ja, weil die natürlich auf das Label rauf wollten.
Hat dann aber, wie wir heute wissen, nicht funktioniert.
Kann man übrigens im Booklet zu diesem Sampler auch nochmal ein paar Erkenntnisse zu.
Ach, es gibt bekommen. Ein Booklet.
Ja, es gibt ein Booklet zu einem Sampler. Also eigentlich gibt es ein Fanzine zu einem Sampler, was eine Aneinanderreihung von Texten, Artikeln und vor allem Interviews mit Markus Wiebusch und mit und um Butterlife ist aus dem Mind the Gap Fanzine, aus irgendwie über 2 Jahrzehnten.
Das ist schon eine gute Menge Stoff.
Es ist auch, ich schick's vorweg, es ist auch teilweise sehr dünn vom Inhalt her, weil das eine ist wirklich unser erstes Interview, unsere ersten Ausgabe und da ist der Erkenntnisgewinn, sag ich mal überschaubar. So.
Ja, ich will jetzt unseren durchschnittlichen Stepp-Alle-Kunden jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube, viele können das auch gar nicht verwerten, wenn da jetzt zu viel drin stehen würde.
Du meinst einfache, kurze Einsatzfragen und Zweisatzantworten, das genau, kann man denen gerade noch zutrauen.
Einfache Sprache kann man unseren Fans doch durchaus zutrauen.
Richtig.
Jetzt sind ja da fast, anders gesagt, du als alter Punkrocker hast ja vornehmlich viele Kontakte, sage ich jetzt mal eher so ins Punk-Milieu. Viele von den von dir gewünschten Bands machen ja auch mit bei dem Sampler, aber einen Exoten gibt es da dann doch noch, so von der Herkunft her, sage ich jetzt mal, und zwar ist quasi ein Antilopengang-Song drauf. Antilopengang sagt euch vielleicht was, gab auch schon Antilopengang-Punk-Album, was dann mit verschiedenen Punk-Rock-Band-Sängern, wie zum Beispiel Wölfi von den Kassierern oder Ding von Slime oder Peter Hein von Fehlfarben rausgebracht wurde. Wie kam das denn jetzt genau zustande und warum dann plötzlich noch dieser Hip-Hop-Track damit irgendwie drauf, wie es einer ganz unpassend kommentiert hat?
Ja, also erstmal, wie kam der Kontakt zustande? Das ist richtig, das ist ein, sagen wir mal ruhig, eine etwas andere Liga, als wenn ich bei den anderen wunderbaren Bands, die ja sich eben in der Punk-Szene so größenmäßig und Festival-Konzertmäßig rumtreiben, als wenn ich bei denen anfrage, wie kam der Kontakt zustande? Ich hatte über ein anderes altes Projekt da irgendwo mal einen Kontakt zur Antilopengang und denen dann auch einfach genauso die Frage mal gestellt, wie ich sie den anderen gestellt habe, eben weil ich über ein paar Sachen von der Punk-Zuneigung, dieses besagte Deutsch-Punk-Cover-Album etc. wusste und habe gesagt, so, ich frage einfach mal. Und dann kam da kamen dann die Dinge ins Rollen und Kolja hatte da direkt eine Idee und meinte so, ja, dann Betroffen aufessen, den Song finde ich immer noch mega und da würde ich was zu machen. Da mache ich auch eine eigene Version draus und es ist eben auch ein Update oder ein Rework, auch textlich hat er ja daran gearbeitet und was Neues draus gemacht.
Ja, da war ich auf jeden Fall sehr überrascht, als ich diesen Track gehört habe. Gibt es denn generell Songs, die du, also von Battlelife, die du da gerne noch drauf gehabt hättest auf dem Sampler, die es dann aber irgendwie nicht drauf geschafft haben? Also ich weiß, Gerechtigkeit ist ja, sag ich jetzt mal, sehr, ja, nicht negativ, ja doch eigentlich schon ein etwas negativ geprägter Song, der zum Beispiel fehlt. War das eine bewusste Entscheidung oder hat sich das einfach nicht ergeben oder hat sich da einfach keiner gefunden, der den jetzt neu interpretieren oder neu aufnehmen wollte?
Ja, um den Song Gerechtigkeit vom ersten Album bin ich tatsächlich so ein bisschen immer drumherum getänzelt und dachte, den muss ich doch jemand mal picken. Den hatte ich auch mit auf der Liste. Und je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto weniger gefiel mir der Song, den nochmal heutzutage wiederzugeben, weil der ist halt auch natürlich radikal in seiner Aussage und es geht um im Prinzip Rache nehmen an einem Sexualtäter oder einem Täter sexualisierter Gewalt. Mit dieser Zeile, wenn das System versagt, wird kein Opfer gefragt. Also auch man muss da selber aktiv werden, weil die Justiz da irgendwie nicht ausreichend regelt. Und das kann ich irgendwie auf einer emotionalen Ebene aus dem Bauch raus, kann ich verstehen, warum so ein Song entsteht. Und gleichzeitig ist das halt ein Song, der zugespitzt eben Selbstjustiz thematisiert und da habe ich heutzutage, glaube ich, noch ein bisschen mehr ein Problem mit als in den 90er Jahren und so. Und deshalb ist es dann am Ende auch nicht schlimm und verwerflich, dass der Song nicht drauf ist. Es gibt ein paar andere Songs, die ich gerne da nicht brauchte auf dem Sampler, sag ich mal so. Und es gibt einen Song, der ist auch nicht jetzt irgendwie der totale Kultsong, aber den ich einfach gerne noch gesehen hätte, wo sich aber keiner gefunden hätte. Das ist dieser Track Unser Nein vom ersten Album, wo einfach so abartig Double Bass mäßig Thrash Hardcore mäßig losgebrettert wird. Den hätte ich halt einfach gerne gesehen, eben mit diesem irren Geballer, was so überhaupt nichts mit Indie-Songwriter-Tum zu tun hat.
ja, ich sag mal, dieses Double Bass Gewitter und auch dieser Markus Wiebusche Sprechgesang sind ja jetzt so zwei Sachen, die man jetzt nicht unbedingt für gut gealtert empfinden könnte, wenn man sich die Sachen mal so anhört in zeitgemäßem Kontext.
Absolut richtig, genau. Und das ist aber auch so ein bisschen so die Frage, so was nimmt man von diesen alten Aufnahmen und von dieser Produktion ja sowieso, sind ja neue Aufnahmen, neue Instrumentals, aber was nimmt man davon mit rüber, was will man irgendwie zeigen, und dass wir da eben auch mit, zum Beispiel mit Cat Breath, also dem Projekt von Leuten von Miozän, also Frank von Miozän und Philipp von Vladimir Hakon und früher mal Bonehouse, auf dem Track einfach wirklich harten Metal beeinflussten Hardcore drauf haben, so dass es dann auch schön, dass das eben auch, weil das ja zu der Geschichte dazu gehört, auch mit auf dem Album drauf ist. Zum Thema Sprechgesang etc. ja, ist nicht jedermanns Sache. Es gibt ja die Zitate oder die Aussagen von Markus Wiebusch, dass eben auch diese Songs auf der zweiten Seite, diese ruhigen, so Natalie und Betroffen aufessen etc., das war immer ein Teil von But Alive, das war Teil von seinem Output und seiner Message, und das sind nicht irgendwie so Gimmicks oder ironische Dinge auf den Alben, sondern die sind genauso wichtig, und deshalb, ne, schließt sich der Kreis so ein bisschen zu diesem Kolja-Song, deshalb ist der auch nach wie vor wichtig, wenn man so dieses ganze Erbe von But Alive sich sozusagen anguckt, und deshalb passte das auch total, dass das Kolja den gemacht hat.
Du hast den Namen ja schon erwähnt, Markus Wiebusch, hat der sich eigentlich mal gemeldet zu dem Thema Tribute Sampler, was er davon hält? Hast du davon irgendwas mitbekommen?
Na, also ich weiß auf jeden Fall, dass er sich speziell für den Kolja-Track natürlich mit dem Song, weil der Text bearbeitet wurde, auseinandergesetzt hat, sich den angehört hat. Er hat auch ein paar andere Versionen von den Songs gehört. Ich habe aber nicht mich mit ihm abgesprochen oder wir nicht mit ihm abgesprochen, dass wir direkt da irgendwie durchgehen oder hey, wen willst du denn da nochmal auf dem Sampler mit drauf haben oder welchen Song oder sowas so. Das eigentlich nicht. Also ich glaube, die Seite Markus Wiebusch, Grand Hotel, Katka etc., die betrachten das so ein bisschen aus der Ferne, die kriegen das mit, aber da ist auch, glaube ich, kein Impuls da direkt einzugreifen. Also ne, das ist jetzt auch nicht, dass das so von der Seite so mitgesteuert wurde oder da eine Vorauswahl getroffen wurde oder sowas so. Es ist schon so ein Fan-Ding aus einer Fan-Perspektive.
Vielleicht hat sich Markus Wiebusch auch einfach nur die Frage gestellt, wer braucht eigentlich ein Tribute-Album?
Ja, ich glaube, dass er schon, also so, wie soll man sagen, damit so ein bisschen ringt und selber nie auf die Idee gekommen wäre oder das engere Umfeld, dass es sowas braucht. Und brauchen ist auch ein weit gefasster Begriff. Brauchen tut es auch wirklich die Welt vielleicht nicht, aber ein paar Leute können das gut abhaben, das Album, und können dem was abgewinnen, aber brauchen tut es natürlich nicht, und was soll man eben auch so, was soll man als gecoverter Künstler auch so dazu sagen? Also was soll die Antwort sein? Also ich glaube, es gibt so manche Bands, die sagen würden, keine Ahnung, wenn es jetzt für die Cro-Mags aus New York, wenn es für die einen Tributsampler geben würde, würden sich bestimmt gleich die beiden Ex-Mitglieder melden und sagen, ja, das war jetzt aber mal Zeit, ja, wir haben das aber auch wirklich verdient, ne? Also das ist ja jetzt, also wir fühlen uns sehr geehrt und wir wollen da auf jeden Fall auch alles zu erzählen und alles zu sagen, und so ist das ja nicht hier in dem Fall.
Ja, generell Tribute-Alben, gab es da irgendwelche Vorbilder? Hörst du selber gerne Tribute-Alben? Bist du da Fan von? Oder?
Ja, muss ich ja auch gerade zugeben. Wirkliche Vorbilder, wo ich sage, das ist so von vorne bis hinten gelungen, fällt mir nämlich jetzt auch gerade nicht ein. Aber ich habe so ein bisschen habe ich geguckt auf diesen sehr opulenten, riesig groß und lang geratenen Slime-Tribut-Sampler von Sunny Bastards.
Ja, den gab's ja auch noch, wo die Toten Hosen Viva la Muerte gecovert haben.
Genau, und da habe ich mir gedacht, also so ausladend will ich es auf keinen Fall haben.
Also ich stelle mir das auch vor, ne? Ich meine, für unseren Sampler, da gingen mir echt schon die Nerven durch, wo ich sagte, ey, bring das Ding zu Ende, ne? Weil ich da auch echt keinen Nerv mehr für hatte. Wie muss es da erst gewesen sein für einen Slime-Tribute-Sampler, der am Schluss, glaube ich, Doppel-CD und vierfach Vinyl-LP, da waren ja, glaube ich, 30 oder 40 Songs drauf, ne? Wie muss das gewesen sein?
Ja, also vielleicht liegt es da auch an der Band, dass zu der Band wirklich jedem was einfällt und da alles Mögliche genommen wurde. Und vielleicht haben die es auch irgendwie anders angegangen und hatten da, ich weiß gar nicht vom Hintergrund, aber irgendwie vielleicht ein bisschen
körperliche mehr, Gewalt angedroht.
Genau, nein, aber
Geld geboten.
Irgendwo dann auch breiter diese Anfrage halt rausgehauen, so wer will alles mitmachen. Und das war so ein bisschen so ein Fall, wo ich dachte, ja, ein paar Sachen sind da drauf gut gelungen und ein paar Sachen so würde ich anders machen. So, also ich finde den zum Beispiel zu lang.
Ja, das auf jeden Fall. Es gab, glaube ich, was mir vor allem im Gedächtnis geblieben ist, war, glaube ich, war das Creator, die Alle gegen Alle gecovert haben?
Ja, genau.
Mit, wer singt da noch mit?
Ich glaube, T.S. Ullmann und Nagel. Und
Nagel, ne? Ja, das ist, glaube ich, so eine der besten Versionen da drauf. Den höre ich auch ganz gerne. Ja, da gab es auch Bands, an die sich heute auch keiner mehr erinnert, ne, die da mitgemacht haben. So. Also, es war sehr, für damalige Verhältnisse sehr zeitgemäß und die Vinyl-Edition birgt sehr hohe Verkaufszahlen bei Discogs, also vom Wert her, weil der, glaube ich, auch vom Markt genommen werden musste, glaube ich, weil der, glaube ich, auch doch, wurde der nicht, glaube ich, wegen einem Bullenschwein-Cover auch indiziert dann nochmal?
Irgendwas bin ist mir da... Sicher, ob das der
wegen irgendwas gab es da Probleme, glaube ich, sein, der musste wegen irgendwas runtergenommen werden.
Ja, das kann sein.
Ja. Habe ich vor ein paar Jahren, habe ich den von Hüni abgekauft, den vierfach Vinyl-Sampler. Danke nochmal an
gut gemacht.
Dieser Stelle. Ja, so meine groben Fragen sind ja dann eigentlich damit schon alle beantwortet. Ich meine, ich habe jetzt die Tracklist hier noch vor mir liegen. Man könnte noch mal die einzelnen Songs durchgehen und mal noch mal Fragen an dich stellen zu den entsprechenden Künstlern. Fangen wir doch mal oben an. Den Anfang machen NTA, was übrigens für Nadine, Tommy und Alex steht. Für alle, die es nicht wussten. Es steht nicht für die verabkürzende Form von Ente, wie ich anfangs dachte. Gott. Man muss dazu sagen, ich kenne die drei Protagonisten seit 100 Jahren und mir ist das nicht aufgefallen. Ich habe nur anfangs gedacht, was ist das denn für ein scheiß Bandname? Das hat für mich gar keinen Sinn gemacht. Ja, mit Flo von Pesco am Bass, wie wir eben festgestellt haben.
Also eigentlich NTAF.
Genau, NTAF. Ja, wie findest du NTA so? Ist das eine Band, mit der du was anfangen kannst?
Finde ich natürlich total spitze und ich werde zu keiner Band jetzt was anderes sagen, als dass sie alle super sind und alle Lieblingsbands sind. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht das ganze Tracklisting durchgehen. Aber
ja, ich pick mir so ein paar Sachen raus. Ja,
pick dir mal ein paar Sachen raus. Ein paar Sachen sind ja schon veröffentlicht, bei ein paar Sachen können wir so ein bisschen in den Raum rein orakeln, was da wohl am Ende dabei rausgekommen ist.
Ich meine, von vielen Tracks hast du ja auch eben schon Sachen erzählt. Genau. Ne? Also hier zum Beispiel habe ich... zum Beispiel Betume, das ist so eine Band, über die weiß ich eigentlich gar nichts. Ich weiß, dass sie da ist, ich weiß, dass sie schon lange da ist. Wie kam das zum Beispiel zustande?
Ja, das war eine Band, wo ich mir sicher war, dass die eine Verbindung zu Battle Life haben, weil es die einfach schon ewig gibt, dass die auch einen ähnlichen Sound spielen und dass über Rookie Records da sowieso ein enger Kontakt ist, beziehungsweise klar, in Zeiten von Instagram und Facebook und so kann man die Leute auch direkt anschreiben, das war sowieso ganz oft der einfachste Weg, aber da hatte ich so das Gefühl, das wird wohl schon irgendwo passen und dann war das auch ganz schnell geritzt und dann haben die dann ein geiles Ding abgeliefert. Das ist eine Band, die nach meiner Meinung so ein bisschen unterm Radar fliegt, weil die wirklich ganz fantastischen melodischen deutschen Punkrock spielen. So werden ja auch immer gerne von zum Beispiel 100 Kilohertz eingeladen. Die haben da eine gute Connection zueinander für die Konzerte, Festivals in Leipzig ist es, glaube ich, ne, wo 100 Kilohertz dann ihre Jahreskonzerte machen. Und genau, das fügte sich sehr schnell zusammen. Die haben eine tolle Version abgeliefert. Aber es haben natürlich alle eine tolle Version abgeliefert.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was mir noch so ein bisschen im Gehörgang blieb, auch weil es eine der ersten Singles war, die wir veröffentlicht haben, ist das Cover Nur Idioten brauchen Führer von Schwefel und JJ. Schwefel kenne ich halt noch von seiner ehemaligen Band Verlorene Jungs, aber wer ist denn dieser JJ? Von dem haben wir noch nichts gehört vorher. Wer ist
JJ das denn? Kommt aus Düsseldorf, beziehungsweise lebt und wirkt, soweit ich weiß, in Düsseldorf und ist unter anderem bei der Band Roter Kreis mit aktiv. Die machen, glaube ich, so eine, eher einen Crossover-Sound und ist Fortuna-Supporter und Fan und auch hat dafür für den Fußball schon Songs eingespielt und ist Rapper. Und da hatte sich damals Schwefel sich das ziemlich schnell so vorgestellt und bei mir angefragt oder bei uns und gesagt so, ja, würde ich hier mit JJ machen, weil But Alive ewige Lieblingsband und JJ kann da einen geilen Rap-Part zu machen und dann haben wir das sehr, sehr gerne genommen. Das Witzige ist natürlich, man könnte denken, so, hä, Verlorene Jungs, also irgend so ein Deutsch-Oi, das ist nun wirklich so weit weg von But Alive, wie es nur irgendwie geht. Und wie das manchmal so ist, das, dem ist gar nicht so, weil Schwefel auch nicht nur But Alive, sondern auch eine große Vorliebe für zum Beispiel die Band Schrottgrenze hat, die, von denen er selber schon einige Sachen auf seinem Kleinstlabel Schema F Records selber veröffentlicht hat. Also der ist einfach auch Fan von diesen Bands und von diesem Sound.
Ja, ähnlich waren meine Fragezeichen bei dem Projekt Flomp. Flomp, aka Frank Ludes One-Man-Band. Frank Ludes kennt man ja von Bash, von Ich kenne ihn persönlich eher von Nonstop Stereo, weil das eher so meine Zeit war. Aber dass dann jetzt ein Ukulelen-Cover von einem Battle Life Song kam, das war dann für mich auch sehr überraschend. Also das ist auch.
Ich finde, das bringt da nochmal so eine andere Klangfarbe rein. Und also, ich hatte ihn angefragt und dann kam erstmal so, weil ich seine erste Solo-Platte, die erste Flomp-Platte so gut fand, meinte ich so, ey, ich mag den ganzen Sound, den du spielst und so, du hast ja auch irgendwie ein, zwei Cover-Songs drauf und so, hättest du Lust, das Ding mal einzuspielen, weil ich verstanden hatte, dass Flomp mehr so ein Keller-Solo-Projekt ist, mal gute Songs aufnehmen und weniger irgendwie als Live-Band gedacht ist. Und dann kam erstmal zurück so ein, danke für die Anfrage, aber fällt mir, glaube ich, jetzt gar nicht so viel zu ein, wüsste ich jetzt auch nicht. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, ja, aber hier, hör noch mal genau in den Song rein hier. Sie war, sie ist, sie bleibt. Der könnte doch gut eine Ukulelen-Version mal vertragen, oder? Und dann meinte er so, ja, stimmt, du hast total recht. Ich glaube, ich setze mich mal dran.
Du warst quasi dann auch als Produzent tätig und hast die Leute auf die richtige Fährte gebracht, was die Auswahl und die Instrumentalisierung der Songs anging.
Also ohne mich dazu hochzuhängen, ja. Ich habe tatsächlich, was ich am Anfang meinte, ich hatte da schon so eine Idee, wie das dann am Ende klingen soll. Deshalb auch nicht der breite Aufruf mit, wer will denn alles beim Sampler mit dabei sein? Und deshalb auch nicht die volle Auswahl, welche Songs es werden sollen, sondern schon irgendwo eine Idee dahinter.
Cool auf jeden Fall. Eine Sache ist mir bei Betrachtung der Tracks ist dann auch noch aufgefallen, und zwar der Song Für immer 16 ist gleich zweimal vertreten. War das ein Fehler? Hast du da nicht aufgepasst beim Kuratieren oder warum kam das so?
Der ist natürlich der Titeltrack geworden, wobei das am Anfang auch noch nicht klar war, wie das Ding dann so heißen soll. Aber dann war irgendwie so, ja, Für immer 16, das ist schon so. Ja, natürlich ist es die Nostalgie-Kelle und so, aber das ist halt auch so ein toller Song und natürlich darf der zweimal drauf sein. Die Versionen sind auch sehr unterschiedlich. Witzigerweise kommen sie ja regional gar nicht so weit voneinander entfernt. Das eine ist Bereich Münsterland, Ibbenbüren und das andere ist Osnabrück, also genau die andere Seite. Und dazu gibt es vielleicht noch die Anekdote, dass ich bei der Band Düsenjäger angefragt hatte und die dann meinten, ohne dass es da jetzt schon irgendwie diese Überschrift Für immer 16 gab. Und dann kam als erstes die Antwort, wie soll das ablaufen? Wollen ja sowieso wahrscheinlich alle Für immer 16 covern, oder? Und da hatte ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber anscheinend hat dieser Song auch in diesem Landstrich oder bei vielen Leuten genau ist so extrem prägend, dass das für beide Bands irgendwie auch ein Wunsch war und klar war, dass sie den machen wollen und da das halt der Titeltrack ist und der einmal auf der A-Seite, einmal auf der B-Seite ist, deshalb durften die das auch.
Ja, so eine gute Erklärung auf jeden Fall. Ich vermute auch, dass es auch keinem aufgefallen wäre, wenn wir da jetzt nicht drüber gesprochen hätten. Ich meine, für immer 16, klar, das ist halt so eine Hymne für Berufsjugendliche, die mit 40 immer noch in, weiß ich nicht, Star Wars-Klamotten rumlaufen so. Oder...
Genau, das ist, darum geht's.
Ja, darum geht's auf den ganzen Dingen. Ja, das waren noch schöne 44 Minuten, wo wir mal das Thema BattleLife Tribute Sampler näher beleuchtet haben. Wenn euch das Thema BattleLife und Mind the Gap interessiert, es gibt auch noch die Folge 2, wo wir den lieben Gierfisch auch schon zu Gast hatten und er seine persönliche Story zur Band erzählt. Und da könnt ihr gerne nochmal nachhören, falls ihr euch für das Thema interessiert. Ansonsten war es das jetzt erstmal, glaube ich, mit dem Thema BattleLife. Bei dem Label stirbt alle. Und ja, hast du noch andere Tribute-Sampler, die du gerne machen würdest? Oder reicht das jetzt auch mal?
Ich glaube, es reicht jetzt langsam mal. Also das war so ein bisschen auch das Projekt zum Abgewöhnen. So. Also einen zweiten Teil wird es nicht geben. Und wenn jemand einen zweiten Teil machen möchte, dann viel, viel Glück. Meinen Segen habt ihr. Ich gebe euch auch 2, 3 Tipps, aber dann macht ihr mal los. So.
Als nächstes machen wir einen Endstufe Tribute Sampler und den nennen wir dann für immer 18.
Ja.
Gott. Ja, danke fürs Zuhören, Freunde. Und
erstes Zeitplan nennen wir dann ab 18.
Den gab's doch schon. Also. Ja, Freunde, dann danke fürs Zuhören. Kauft den Sampler am 15.05. wird er vielleicht auch bei ein paar Läden stehen. Digital kommt das Ding dann auch so in dem Dreh. Kauft es einfach, ne? Also ich meine, ihr habt ja eh keine Wahl. Kauft das Ding, freut euch drüber. Sagt uns eure Meinung dazu, wir werden sie ignorieren und dann machen wir weiter wie bisher und ja, danke für den Support und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke auch dir, Gierfisch.
Thank you for having me.